Wir kommen jetzt in die Gesprächsrunde. Frau Lampert, darf ich Sie auch wieder hochbitten? Wenn Sie ganz außen Platz nehmen, wäre das toll. Henning, wenn du dann neben Frau Lampert Platz nehmen würdest, dann wäre das noch besser. Und ich bitte Sie dann auch noch zu begrüßen. Rüdiger Kühn, die Geschäftsführer Haus der Familie in St. Pauli. Claudia Spatz ist Lehrerin und Medienverantwortliche an der Adolf-Schönfelder-Schule in Hamburg-Barmbek. Kennen wir auch schon aus dem Medienmagazin, aus dem Scout-Magazin, Entschuldigung. Und Angelique Sporalski, Fachlehrerin an der Fachschule Sozialpädagogik 2 in Hamburg-Altona. So, dann gehen wir mal in die Gesprächsrunde. Wir haben ja ganz zu Beginn, da hatte Herr Fuchs ja auch darauf hingewiesen, fehlt noch ein Mikro, okay, die erste Ausgabe von Scout gesehen. Wir haben jetzt aber die aktuelle Ausgabe und ich würde diesen Faden gerne aufgreifen, der da drauf steht, nämlich weitermachen, durchhalten. Und vor 10 Jahren, das ist schon fast eine Hommage an die aktuelle Ausgabe, Sie erinnern sich, das Titelblatt der ersten Ausgabe 2011 war eine Deichlandschaft mit Schafen und war einer Desktop-Oberfläche nachempfunden. Die einzelnen Programm-Apps lagen dort und die Programm-Apps waren die Überschriften. Und eine der Überschriften, und das kann man schon fast als Hommage jetzt verstehen, der aktuellen Ausgabe an eine der ersten Überschriften der ersten Ausgabe, dort heißt es nämlich Kurs halten im Datenmeer und jetzt, wie gesagt, durchhalten, weitermachen. Der Artikel von damals ist keinesfalls überholt, denn dort, und das hatte Henning Fietze ja auch schon dargestellt, werden die Eltern Medienlotsen dargestellt und auch die haben heute eine stärkere Relevanz, als es vielleicht vor 10 Jahren war, wobei vor 10 Jahren war es auch schon relevant, definitiv, aber durch den Digitalisierungsschub jetzt während der Corona-Zeit ist es natürlich noch mal präsenter geworden. Der zweite Beitrag dieses Heftes vor 10 Jahren, der Erstausgabe, ist auch immer noch aktuell, ehrlich gesagt. Und zwar geht es dort in Sachen Medienpädagogik um die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in Schulen. Immer noch aktuell. Und auch das haben wir gelernt, Frau Lampert, die dritte Überschrift, die da in diesem ersten Heft drin war, da heißt es in dem Teaser, für die 15-jährige Stella aus Lübeck ist das Handy nicht lebensnotwendig. Aber wenn sie kurzfristig Freunden absagen muss, ist es unschlagbar. Mit ihrer Prepaid-Card kommt sie manchmal ein paar Monate aus. Ich glaube, das gilt heute nicht mehr. Da sind wir uns relativ einig. Und die Nutzer von Handy- und Online-Welt werden immer jünger. Es wird immer mehr genutzt. Es wird stärker vernetzt. Das haben Sie ja vorhin dargestellt. So, Frau Sporalski, wie wirkt sich das denn in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern für Kitas und außerschulische Angebote aus? Also wie ist es heute genau auf dieses veränderte Verhaltens oder dieses veränderte Verhaltensmuster von Kindern einzugehen?
Also ist es an? Jetzt, genau. Wir haben in der Erzieherausbildung den Vorteil, dass es in der regelhaften Ausbildung quasi ein Lernfeld überhaupt gibt, das Medienpädagogik heißt. Also es ist schon mal ganz gut, dass das fest im Stundenplan verankert ist. Nichtsdestotrotz, ich unterrichte jetzt seit 8 Jahren dieses Lernfeld an der Schule und bin eigentlich immer mit dem Gleichen wieder konfrontiert, dass Schüler sagen, ich darf das aber in meiner Kita nicht machen. Also die sehen selber natürlich, die Kinder nehmen sich den Bauklotz und spielen mit Smartphone-Telefonieren nach oder im Sandkasten spielen sie ein Tablet, klicken mit anderen zusammen, so wie Mami und Papi das eben auch zu Hause machen. Aber ganz häufig sind die Hindernisse da nach wie vor in der Praxis, dass die Schüler selber kreative, produktive Projekte machen dürfen. Also so dieses vom Konsumenten zum Prosumenten ist nämlich das eigentlich, was wir im Unterricht immer machen, die Kinder selber etwas machen lassen mit den Medien, nicht nur als Konsumenten, da ist immer noch eine ganz große Barriere, nach wie vor. Aber wir haben inzwischen einen großen Profilkurs, wo Schüler sich nochmal vertiefen können, also dass die über 320 Stunden sich mit Medienpädagogik in Kita und Grundschule beschäftigen können. Also Der Weg ist der richtige.
So aber langsam. Eine kurze Nachfrage. Haben Sie eine Erklärung, weshalb das so schwierig ist, im Kita-Bereich durchzusetzen?
Es ist immer noch ganz viel Angst und Sorge, dass man da einen Fehler macht und die Kinder zu mehr Mediennutzung hinerzieht, wenn man ihnen einen frühen Zugang ermöglicht. Also Aufklärung ist da immer noch unsere Aufgabe.
Frau Spatz, die Grundschule schließt sich ja bekanntlich an die Kita an. Wie sieht es denn da aus mit der Medienerziehung, mit der Medienpädagogik? Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder tatsächlich eigentlich schon mit dem Handy völlig normal und alltäglich umgehen? Wie reagieren Sie in der Grundschule darauf?
Also ich kann erst mal sagen, dass ich alleine jetzt 10 Jahre Scout, 10 Jahre Medienerziehung oder Bildung in der Grundschule festgestellt habe, dass die Kinder, was auch eingangs mit der Studie gesagt worden ist, wirklich immer jünger werden. Wir hatten sonst eher Viertklässler, die vielleicht ein mobiles Endgerät hatten, bevor sie auch in die 5. gekommen sind. Mittlerweile haben auch Erstklässler Geräte und Erstklässler bewegen sich ja für sich ganz selbstverständlich im Internet. Also ein Beispiel, eine Erstklässlerin sprach mich an und sagte zu mir, du Frau Spatz, ich weiß, dass Frau XY in einem Volleyballverein spielt. Und dann habe ich gedacht, hat sie euch das im Unterricht erzählt? Nee, ich hatte doch das iPad ausgeliehen und da habe ich einfach mal geguckt im Internet und habe ihren Namen eingegeben. Und das war, also war für mich auch so eine Situation, wo ich gedacht habe, ja, wir müssen auch in den Grundschulen einfach viel früher ansetzen und Medienerziehung umsetzen. Also darauf achten, wir müssen mit den Elternhäusern mehr zusammenarbeiten. Wir sollten überlegen, ob wir auch in Grundschulen viel stärker noch die Medienlotsen nutzen, dass wir Elternabende damit veranstalten. Es gibt ja auch mittlerweile Online-Elternabende, die angeboten worden sind. Und das denke ich, das ist ganz, ganz wichtig. Also weil auch wir als Grundschule, wir verlangen von Kindern in Unterrichtsfächern, dass sie recherchieren. Wir schicken sie in Lernprogramme und so weiter. Wir haben im Lockdown, als die Schulen geschlossen waren, Lernmanagementsysteme ins Leben gerufen. Also wir schicken sie in die digitale Online-Welt. Also müssen wir auch in Zusammenarbeit mit den Elternhäusern darauf achten, dass sie sich auch im Internet sicher bewegen können und wissen auch, was da für Gefahren hinterstecken.
Auch an Sie eine Nachfrage bitte. Was hat denn der Lockdown und die Homeschooling-Phase sozusagen an Bedarf nochmal offengelegt? Wo kann Schule da nochmal nachlegen, wenn wir an die Medienerziehung denken?
Ja, ich denke, Schule kann nachlegen, indem sie allgemein über Medien Aufklärung betreibt. Also wie nutze ich wirklich ein Gerät? Oder Medientagebücher geführt werden, wo man dann auch mit den Elternhäusern dann nochmal drüber spricht und sagt, gucken Sie mal, wie lange Ihr Kind da war. Wir als Lehrer müssen wesentlich besser geschult werden, weil das sind auch nicht alle. Dass man eben gucken kann, was kann man im Unterricht einbauen. Klar, die KMK-Strategien, die ja jetzt auch verpflichtend sind seit diesem Schuljahr, finden Implementierung in den einzelnen Fachcurricula. Aber auch trotzdem müssen wir mehr gucken, wie wir eben auch auf die Gefahren vorbereiten. Wir als Schule nutzen seit 10 Jahren jetzt ja auch das Internet-ABC, was ich eine ganz tolle Sache finde, um da dann eben mit den Schülern und auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.
Schüler, Eltern kann man auch als Familie bezeichnen. Da sind wir beim Haus der Familie, Herr Kühn. Und wir bewegen uns ja so ein bisschen, ich sag mal, an der Entwicklung des Kindes entlang. Ne? Also von der Kita über die Grundschule und jetzt sind wir im Haus der Familie in St. Pauli. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht, jetzt insbesondere während des Lockdowns und in diesem Digitalisierungsschub? Was sind da für Sie die besonderen Herausforderungen gewesen? Beziehungsweise sind es eigentlich neue Herausforderungen oder waren die vorher schon da?
Ja, die waren vorher da, aber dann wurden sie so richtig klar. Ich muss sagen, dass ich beruflich nicht nur für ein offenes Stadtteilzentrum tätig bin als Geschäftsführer, sondern in der Hauptsache auch für etliche Wohngruppen und für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und das Erste, was wir gemacht haben, nachdem wir im letzten März vor der Situation standen, hatten die Medienpädagogen, mit denen wir schon langjährig zusammenarbeiten, von einem Tag auf den anderen Tag nichts zu tun. Das war mein Glück, weil ich konnte mit denen ein digitales Klassenzimmer einrichten, und zwar sofort. Denn unser Problem waren ja nicht die Geräte, sondern das Problem war, mit den Kindern vernünftige Sachen zu machen in der Zeit Und vor allen Dingen denken Sie an eine Wohngruppe, da ist nicht ein oder zwei Kinder, sondern ich habe am Vormittag 20 Kinder zu versorgen, die alle gleichzeitig ins Netz wollen. Unser Server ist zusammengebrochen und wir haben als erstes mal die letzten Geräte, die es in der Stadt zu kaufen gab, aufgekauft, damit wir überhaupt Endgeräte hatten, weil die dachten alle, wir haben sowas. Natürlich haben diese benachteiligten Kinder und Familien solche Endgeräte natürlich nicht. Und deswegen mussten wir sie beschaffen. Und dann habe ich gesagt, na ja gut, wir müssen die auch ausleihen. Wir haben sofort angefangen, Geräte auszuleihen wie Bücher in der Bücherhalle, damit das überhaupt geht. Also wir haben uns erstmal selbst geholfen, bevor dann die Konzepte auf den Tisch kamen. Und dafür war ein Fund unserer Medienpädagogen, mit denen ich langjährig zusammenarbeite, mit denen wir ein eigenes Radioprojekt machen. Die Radiofüchse sind als Kinderreporter selbst unterwegs, produzieren. Und wir haben zusammen schon vor etlichen Jahren eine eigene Plattform entwickelt, um aus dieser Geschichte rauszukommen, dass man sagt, oh Gott, dürfen die Kinder dann bei euch dann im Haus ins eigene Netz gehen und sich da tummeln und so weiter. Also die Idee war, eine eigene Plattform im Haus zu haben, die Kindersendungen auch zu archivieren, die zwar bei Tide einmal abgespielt werden, aber dann sind sie in Anführungsstrichen weg. Dort sind sie archiviert. Also wir haben das versucht, ein Stück weit zu professionalisieren und sind, obwohl wir das nun seit 2006 machen, nicht einen Millimeter vorangekommen, das in eine Förderung zu kriegen. Also es ist sozusagen ausschließlich über Projektförderung. Ich habe das so ein bisschen hingekriegt. Und nun hat der Kostenträger uns mitgeteilt, ab 22 bezahlen Sie kein Euro mehr dafür in der Regelförderung. Also jetzt bin ich wieder vollständig auf die Projektförderung zurückgeworfen. Und das nach diesen Erfahrungen in Corona, dass das noch so zusammengefasst wird unter nice to have, das kann ich nicht nachvollziehen. Und die Kinder brauchen, und das war das Spannende bei dem digitalen Klassenzimmer, die Erfahrung, wenn man sie anleitet und wo es nicht nur um Mathe und Englisch geht, sondern wo es um Formate geht, die Spaß machen, dann findet auch das statt, was wir eigentlich möchten, außerschulische Kinder- und Jugendarbeit. Wir wollen eine Schule machen, das habe ich auch von Anfang an gemacht, das kann Schule viel besser, aber außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, das wollen wir machen. Und das können wir nicht so gut, wie wir es eigentlich hinkriegen könnten.
Henning Fietze, wenn ich mir jetzt auch noch in die Erinnerung rufe, dass die medienpädagogische Professur in Hamburg nicht besetzt ist und das mittlerweile, ich glaube, seit 7 Jahren bummelig am Ball. Wir jetzt hören, wie wichtig die Medienpädagogik eigentlich ist. Wie wichtig ist denn die externe Unterstützung durch Medienpädagogen, extern jetzt im Sinne schulisch Unterstützung, Eltern-Medienlotsen? Gehen halt in die Schulen rein, sprechen mit Eltern, begleiten das digitale Heranwachsen. Welchen Stellenwert hat dort sozusagen dieser externe Input in die Schule?
Einen sehr hohen, denn wir hören das immer wieder von Schule und Eltern-Medienlotsen, Lotsen gehen ja auch an Kitas, selten an Jugendzentren, denn da ist die Elternrolle nicht so stark vertreten. Die werden immer wieder dafür auch geholt, dass jemand anderes mal kommt. Lehrkräfte sind manchmal pädagogisch absolut hochwertig und ganz modern dabei im Unterricht, sind manchmal auch halbe Schulsozialarbeitende, aber auch die ein oder zwei Schulsozialarbeitenden können das nicht erfüllen. Also es wird eine wichtige Rolle bleiben, dass externe Spezialistinnen und Spezialisten an Schule kommen, leider oft nur einmal für 90 Minuten, also eine echte Kontaktarbeit über ein halbes Jahr kann sich leider dann auch niemand leisten und das machen auch die Eltern irgendwann nicht mit, aber das ist eine wichtige Rolle, auf die nicht nur zurückgegriffen wird, weil Schule das nicht in jedem Fall füllen kann, sondern weil diese Sonderrolle, eigentlich auch im Unterricht, Spezialistinnen und Spezialisten, aber da eben dann abends wirklich gern genutzt wird. Also können Sie bitte unseren Eltern mal sagen, das ist ein häufig gehörter Satz in den Vorgesprächen. Wir machen in der Ausbildung extra ein, ich will nicht sagen Training zu dem Thema, aber Rollenspiel ist auch übertrieben, aber wir gehen das offensiv an, dass, wie man mit dieser Fragestellung umgeht und dann galant sagt, ich weiß schon, was ich mache und ich gehe trotzdem auf alle gesondert ein, aber die eine Botschaft der Lehrkraft, die diese Message haben will, die erarbeite ich lieber in der Gruppe.
Frau Lambert, ganz ketzerische Frage. wie häufig klingelt im Leibniz-Institut, / Hans-Bredow-Institut, das Telefon und Kolleginnen, Kollegen der Universität fragen, sag mal, wie ist das eigentlich mit den Medien? Wie können wir das denn bei uns jetzt mal in die Ausbildung, in die Lehrerausbildung mit reinbringen? Wie häufig passiert das?
Das ist einfach zu beantworten, nicht so häufig, weil da ja keiner ist, der anrufen kann. Und derjenige, der da ist und gerade noch das Fähnchen hochhält, mit dem stehe ich durchaus schon eng in Kontakt, aber der hat es nicht notwendig nachzufragen, was ich ihm nun raten würde. Also von daher hoffe ich, dass jetzt da ein bisschen Dynamik reinkommt und wir jetzt dann wirklich da an der Uni wieder diese Stelle besetzt bekommen. Das ist ja, ja, wir drücken fest die Daumen, sagen wir so. Und ich hoffe vor allen Dingen, dass es dann eine Person sein wird, die klar sich ganz viel mit der Lehreraus- und Weiterbildung beschäftigt, aber hoffentlich nicht nur auf die Mediendidaktik und die Ausstattung und den Einsatz von Medien, sondern auch diese sozialisationstheoretische Perspektive mit berücksichtigt, weil das war das, was ich versucht hatte, so ein bisschen deutlich zu machen, das ist das, also das müssen wir halt auch mit berücksichtigen. Es geht nicht nur darum, die digitalen Medien als Recherchemedium oder Präsentationsmedium oder whatever zu nutzen, sondern eben auch zu sehen, welche Rolle die Medien in der Sozialisation von Kindern spielen und was dann eben auch Schule machen kann, um die Kinder da entsprechend zu unterstützen und zu begleiten. Also ich hoffe inständig, dass die Perspektive auch mit berücksichtigt wird.
Sie spielen da auf das Informationsmanagement, Identitätsmanagement und Beziehungsmanagement an, das Sie vorhin mit genannt hatten. Also sprechend über das reine Anwenden, sondern auch die Konsequenzen aus der Anwendung?
Ja, auch. Also aber ich meine, wenn ich mir jetzt schon angucke, was viel in Schule passiert, da passiert ja durchaus einiges, dann ist es für meinen dafür halt immer noch sehr stark eben auf, was ich eben sagte, auf so mediendidaktische Themen fokussiert, einfach auch, weil häufig wenig Raum bleibt, aber auch, weil, wie Sie es vorhin sagten, auch noch eine gewisse Unsicherheit besteht, sich so mit den Medienerfahrungen von Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen und davon ausgehend pädagogische Prozesse zu initiieren. Also meine Wahrnehmung ist auch immer so, dass Pädagogen so das Gefühl haben, das ist so eine Büchse der Pandora und die darf ich nicht aufmachen, weil sonst kriege ich es nicht wieder eingefangen. Und das finde ich schade, weil ich umgekehrt auch die Erfahrung machen durfte, dass es einfach ungemein wertvoll ist, wenn man von den Kindern ausgeht und deren Medienerfahrung und diese Erfahrung in pädagogische Prozesse einbindet. Und Lehrer müssen nicht immer alle Apps und Technologien beherrschen, sondern sie sollen die Kinder mit einbeziehen und auch besser verstehen, mit was für Herausforderungen sich eigentlich die Kinder auseinandersetzen müssen. Das ist weniger jetzt, das sind weniger so Bedienkompetenzen, sage ich jetzt mal, sondern es sind eher auch diese sozialen Fragen, mit denen sich Kinder und Jugendliche auch auseinandersetzen. Gerade in Corona war es jetzt auch ganz stark dieses Thema Mental Health und Wellbeing tatsächlich, also was die Kinder und Jugendlichen ja beschäftigt hat. Also dieses, wie gehe ich damit um, ständig online sein zu müssen, jetzt auch noch mit der Schule und welche Herausforderungen stellen sich da eigentlich auf den verschiedenen Ebenen? Und das müssen Pädagogen auch irgendwie aufgreifen, wenngleich ich natürlich sehe, dass das dann auch noch eine zusätzliche Baustelle ist. Aber ich würde diese Baustelle eher auch als Chance sehen, also um in Bezug auf das Thema Medienkompetenzförderung ein bisschen weiterzukommen.